Halleluja. Danke, Herr. Ich will einfach vorher noch kurz beten. Halleluja. Wir brauchen immer wieder Gottes Gnade und Gottes Weisheit in einfach in allen Dingen. Herr, wir danken dir, dass du da bist. Und Herr, wir danken, dass du uns liebst. Und Herr, wir danken dir, dass du auch immer wieder sprichst zu uns als Gemeinde, Herr. Halleluja. Danke, Herr, dass du uns nahe sein willst, oh Herr. Halleluja, danke, was du heute schon getan hast und was du tun wirst, oh Herr. Herr, es soll wirklich alles zur größeren Ehre Gottes sein. Halleluja, dass Hellersdorf heller wird. Heller wird von deinem Licht, oh Herr. Jesus, danke, dass du da bist. Heiliger Geist, wir danken, dass du hier bist. Das Geist Gottes, und wir danken, dass du in uns bist, der Geist Gottes. Amen, Amen. Amen, Amen. Als ich klein war, oder beziehungsweise als Jugendlicher, haben wir oft zu Hause, wenn wir Filme angeschaut oder Fernsehen geguckt, haben wir oft Fußballspiel angeguckt. Wie als ganze Familie, da mussten wir wirklich als ganze Familie, wir waren schon ein bisschen Fußballfieber, manchmal auch ein bisschen fußballfanatisch. Und das war aber eine gute Atmosphäre immer bei uns zu Hause. Und natürlich, wenn Deutschland gegen irgendeine andere Nationalmannschaft gespielt hat, dann haben wir immer für Deutschland mitgefiebert, für Deutschland wirklich wie im Stadion war es da bei uns zu Hause. Aber ab und zu hat mein Vater geklatscht und gejubelt für die andere Mannschaft, für die andere Nationalmannschaft. Da habe ich gesagt, Papa, das geht doch nicht. Das sind ja doch die anderen. Wir sind doch die Deutschen. Und dann hat mein Papa gesagt, ach, es ist nicht gut, wenn die Deutschen immer gewinnen. Hat er gesagt, der deutsche Michel ist stolz. Und das hat mich schon getroffen. Und mir ist es immer wieder so bewusst geworden, wir Deutschen, wir neigen dazu, stolz zu sein. Also wir fühlen uns manchmal als was Besseres. Manche, ich will nicht generell pauschalisieren. Oder es ist so oft auch, nach dem Zweiten Weltkrieg, die Eltern wissen es noch besser, es gab doch dieses berühmte Wirtschaftswunder, wo Deutschland war ja nach dem Zweiten Weltkrieg total am Boden, also total zerbombt und total am Boden. Und innerhalb der nächsten Jahre, Jahrzehnte wurde Deutschland wieder eine Wirtschaft, wieder emporgestiegen als Wirtschaftsmacht und wirklich innerhalb von wirklich, was eigentlich unmöglich war. Drum hat es damals geheißen, und es heißt immer noch, das ist ein Wirtschaftswunder. Genau. Aber man hat immer wieder durch die Medien gehört, die Deutschen haben gedacht, das haben wir gemacht. Versteht ihr mich? Die Deutschen haben durch unsere Leistung, durch unsere Arbeit, durch uns, wir haben das Wunder gemacht. Und ich bin überzeugt davon, das ist ja so ein Wunder, nachdem Deutschland wirklich platt gemacht worden ist, innerhalb so kurzer Zeit wieder wirtschaftlich so groß war. Das war Gottes. Es hat Gott gemacht. Ich will einfach ein bisschen hinterher, ganz viel will ich auch dazu sagen, war eben Schuld, hätte ich schon beinahe gesagt, war gut, dass vor allem, sag mal, im Westen, dass wir einen Konrad Adenauer hatten. Und zwar deshalb, Konrad Adenauer hat sehr früh einen Teil, obwohl das Deutschland kein Geld hatte, nicht zu vergessen, hatte wirklich einen großen Teil von Geld nach Israel gespendet. Und es steht in der Bibel, wer Israel segnet, der wird gesegnet. Das ist so ein, überall Nationen, Menschen, die Israel segnen, wird gesegnet. Als dann die späteren Regierungen das aufgehört haben, ich will sogar ein bisschen das aufgehört haben, im gleichen, ich glaube 1977, als das aufgehört, im gleichen Jahr kam die Ölkrise. Blum. Das ist auch interessant. Und ich denke, Wir wurden von Gott gesegnet. Dieses Wirtschaftswunder hat Gott gemacht. Natürlich durch uns. Aber mir ist eins bewusst geworden, es gibt so viele Länder in Afrika oder auch im Osten, die arbeiten ja noch mehr als wir Deutschen. Es gibt irgendwelche Länder in Afrika, die schuften und schuften und bleiben verhältnismäßig arm. Versteht ihr mich? Das hat Gott gemacht, dieses Wirtschaftswunder. Und was ich mir auch wir Deutsche sollen einfach das wieder anerkennen, was Gott gemacht hat. Und es gibt über das, was ich heute ein bisschen rede, was mir wirklich so auf dem Herzen liegt, eben dieses, über diesen Bibelvers. Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Kannst du Petrus 5, Vers 5, Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Und das ist eins, da steht im Wort Gottes, 1. Petrus 5, Vers 5, dort steht, widersteht. Versteht ihr mich? Wir müssen oft der Sünde widerstehen, wir müssen oft dem Teufel widerstehen. Aber hier widersteht Gott diesen Hochmütigen, der sagt, nein, da mache ich nicht mit. Hey, ich mache doch nicht mit. Mit dieser Haltung mache ich nicht mit. Aber wenn wir Buße tun und erkennen, hey, alles hat Gott gemacht, dann gibt es Gnade. Gnade heißt umsonst. Gnade heißt, dass du Gnade erfährst in deinem Leben. Ich glaube, wir alle, jeder Einzelne, der hier ist, wir brauchen immer wieder diese Gnade Gottes. Keiner von uns ist perfekt. Keiner von uns ist jeden Tag richtig. Keiner, was von unserem Mund herauskommt, was wir durch Hände machen. Wir machen Fehler. Aber wir brauchen diese Gnade Gottes. Gott vergibt und wir brauchen diese Gnade Gottes. Und da sagt Gott, hey, den Demütigen schenkt Gott Gnade. Demütigte euch und die mächtige Hand Gottes. Halleluja. Halleluja. Und das, es gibt auch im Psalm 119, Psalm 119, Vers 67 steht, Psalm 119, ehe ich gedemütigt wurde, Psalm 119, Vers 67, hör mal kurz hin. Psalm 119, Vers 67. Das heißt, ehe ich gedemütigt wurde, ging mein Weg in die Irre. Heißt es da. Bevor ich gedemütigt wurde, irrte ich. Jetzt aber halte ich an dein Wort. Und jetzt Vers 71, Psalm 119, Vers 71. Es war gut für mich, dass ich gedemütigt wurde, damit ich deine Ordnungen lernte. Das hat dieser Psalmist geschrieben, nachdem er gedemütigt wurde. Mir ist eins so bewusst geworden, jeder, der im Herrn wachsen will, jeder, der wirklich für den Herrn der sich einsagt, Herr, hier bin ich will für dich arbeiten, ich will für dein Reich das da sein, ich will für dich was tun. Ich will was tun. Aber wenn du aus einer stolzen Haltung das tun, geht das nicht. Stolz heißt immer noch, ich stehe im Mittelpunkt. Leute, seht mich an, wer ich bin, was ich tue, was ich sage. Wenn ich nicht kenne, dass das, was ich bin, eigentlich Gott gemacht. Wenn ich aus diesem Mittelpunkt meines Lebens rausdrehe und sage, Jesus, komm du im Mittelpunkt. Ich will dir dienen. Erst ab diesem Zeitpunkt kann dich Gott gebrauchen. Es ist viel zu gefährlich für dich, wenn du aus einer stolzen Haltung irgendwas tun willst für Gott, es ist viel zu gefährlich. Und Gott ist und bleibt immer noch ein eifersüchtiger Gott. Wir haben einen Gott, der allmächtigen Gott, der Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und er soll im Mittelpunkt stehen und soll auch im Mittelpunkt bleiben. Und wir kommen zu ihm und in einer demütigen Haltung. Das heißt, alles, was ich bin, habe ich von ihm, und alles, was ich tue, tue ich von ihm. Ich denke da immer wieder an meine Berufung zurück. Als ich mich bekehrt habe, ihr habt es schon erzählt, Jesus selber hat zu mir abends im Bett drin gesprochen. Ich habe vor niemals das Evangelium, mir hat keiner das Evangelium verkündet. Ich habe es einfach noch von niemandem gehört. Und in der Nacht hat Jesus zu mir gesprochen. Und ich habe einfach Ja gesagt. Aber es ist Gnade gewesen. Da ist es nicht gewesen, weil ich so ein toller Hecht bin oder weil ich so ein toller Mann bin. Ich weiß auch nicht. Ich war damals im Priesterseminar, warum der neben mir, der neben mir gewohnt hat, in diesem Wohnheim, warum der, zu dem hat Gott nicht gesprochen. Hey, ich weiß nicht warum. Ich weiß nicht warum, warum Gott das bei mir so getan hat. Aber es ist reine Gnade. Reine Gnade. Und er hat es getan, weil er es tun wollte. Und ab dem Zeitpunkt habe ich mein Leben einfach unter seinen Willen untergeordnet. Und ich merke immer wieder, hey, es ist Gnade. Es ist so viel Gnade. Es ist auch Gnade, dass ich predigen kann. Ich habe schon gesagt, ich bin immer wieder bei jeder Predigt, Leute, ich gehe da wirklich vorher. Es ist schwer für mich, weil ich hatte vor eine Zeit lang, wo ich gestottert hatte. Ich konnte nicht reden. Und der Teufel versucht es immer wieder, mir anzureden. Hey, du magst das nicht, du schaffst das nicht, du hast nichts und du kannst nichts sagen. Sag ich, Ich aus mir kann ich gar nichts sagen. Aus mir selbst kann ich gar nichts sagen. Aber Gott ist in mir. Ich vertraue dem, der im Mittelpunkt meines Lebens ist und dem mein ganzes Leben, dass der alles tun wird, was er will. Das ist auch immer wieder mein All. Und ich erkenne ja, da muss ich auch sagen, was ich. Dieser Psalm von 119 spricht mich auch immer ganz enorm an. Ihr müsst euch vorstellen, ich bin groß geworden in der Landwirtschaft und in einem ganz kleinen Dorf. Also das sind nur 200 oder 300 Einwohner, ein ganz kleines Dorf. Aber wir sind dort von dem Bauernhof einer der größeren Bauernhofhöfen gewesen. Und ich wurde immer so erzogen, hey, du bist Bauer oder du kommst von diesem Hof. Ich bin mit Stolz erzogen worden. Versteht ihr mich? Und am Anfang hat mir das eigentlich gar nicht so nichts ausgemacht. Einfach, ich bin einfach von, ich hatte eine gute Erziehung von meinen Eltern, aber die haben es zwar niemals gesagt, aber es kam immer so raus, hey du, wir sind von diesem Hof und pass auf, oder versteht ihr, es ist niemals so direkt, aber im Grunde genommen ist immer dieses mitgeschwungen, hey, du bist was Besonderes. Also im Negativen. Und als ich später wurde, hatte ich eine Zeit lang, wo mich Gott, ich sag's mal so, gedemütigt hat. Es gab Sachen, wo ich mich wirklich manchmal von Leuten so richtig blamiert habe. Ich als stolzer Hecht trifft es enorm hart. Aber es war gut. Wir sind alle gleich. Keiner von uns hier ist irgendwie einen Dutt größer als der andere. Wir sind alle gleich. Wir haben alle Fehler. Wir sind alle, das heißt, wir sind Kinder Gottes, aber wir sind alle Sünder, die Gnade erfahren haben. Wir haben Gnade erfahren. Und ich merke immer wieder, ich will diesen Gott im Mittelpunkt stellen, dass wirklich um ihn geht. Man kann so leicht, vor allem wenn man vorne steht und das Mikrofon Mikrofon halt irgendwie selber wieder da reinrutschen. Versteht ihr mich? Aber Gott, nee. Ich will, dass wir als ganze Gemeinde hineinkommen, jeden Sonntag Stück für Stück mehr in unsere Berufung, mehr in diese Wahrheit mehr reinkommt. Ich habe jeden Sonntag mein Gebet, dass jeder da ist, eine Gotteserfahrung hat, das Klick macht. Irgendein kleiner Punkt, und soll es nur so ein kleiner sein, wo du merkst, naja, entweder du hast Gott erfahren, Gottes Liebe, oder du hast erfahren, hey, das muss ich, glaube ich, ändern. Und da hat Gott zu euch, zu uns allen gesprochen. Und Gott gibt Gnade, wenn wir aus diesem Mittelpunkt raustreten, wenn wir uns demütigen. Ein Stolzer sieht nur sich und er im Mittelpunkt und ich bin allein und das Leben wird einzige Selbstdarstellung. Und wir wollen keine Selbstdarstellung, sondern eine Jesusdarstellung haben. Und dass Gott uns diese Gesinnung gibt, seines Herzens. Jesus selber sagt in Matthäus Kapitel 11, Vers 29, ich bin gütig und von Herzen demütig. Jesus sagt, ich bin gütig und von Herzen demütig. Jesus hat die Füße gewaschen. Das ist bei uns jetzt nicht mehr so was Negatives. Aber zur damaligen Zeit war es wirklich so, das kann man gar nicht. Wenn ich zu euch nach Hause kommen würde und bei euch ist wirklich die Kloschüssel voll Dreck und ich putze sie mit der Hand sie aus. So krass war das. Und Jesus hat es getan. Das war eine Tätigkeit, die haben wirklich nur die Sklaven gemacht. So dass Peter gesagt, was, du willst es machen? Nee, so Peter sagt, du nicht. Nicht bei mir. Meinen Dreck putze ich mir schon alleine weg. Aber er hat gesagt, ich will euch ein Beispiel geben. Ein Menschen, die dienen, haben ein demütiges Herz. Die keine Schwierigkeit haben, Dreck wegzuputzen, haben ein demütiges Herz. Menschen, die ein dankbares Herz haben, haben ein demütiges Herz. Ich mache immer, wir hatten hier viele Bibelschüler aus Bagandasheim. Und einmal hatten wir eine, ich habe es schon mal erzählt, aber mir fällt es immer wieder ein. Und der hat immer wieder, die hat bei uns zu Hause gewohnt, und der hat immer wieder, oh, danke Jesus, du bist so gut für dieses Essen. Das kam so an, danke Jesus für das gute Essen. Oh, danke Jesus, dass ich hier sein darf. Oh, danke Jesus. Die hat wirklich für alles danke Jesus gesagt. Aus ganzem Herzen. Wirklich, man denkt, ja, jetzt reicht schon. Wirklich, was man dann einmal danke sagen, es reicht schon. Aber die hat einfach immer zu allen immer wieder Danke. Es kam wirklich aus seinem Herzen heraus. Das hat man einfach gemerkt. Aber das war eine der Bibelschüler, der hat gesagt, hey, du kannst für immer bei uns bleiben. Bei der war einfach, die hatte so eine Ausstrahlung, so ein gutes Herz. Da hatte keine Probleme, weil sie dieses demütige Herz, dieses dankbare Herz hat. Und ihr merkt schon, das ist eine Einstellung, wo wir uns entscheiden, Herr. Hey, Herr, zeig mir überall nur, wo ich stolz bin. Herr, und gib mir, verändere mich und gib mir dieses demütige Herz. Gib mir dieses demütige Herz. Lass mir, ganz viele Probleme gibt es, wo wir nur auf uns schauen. Oh, da habe ich wieder ein Problem. Gott, und da habe ich ein Problem, das tut nur weh, und da brauche ich noch Veränderung. Ich, Gott, hilf mir dabei, ich brauche das noch, und mir geht es so schlecht, auch mir, euch armer Mann, geht es so schlecht. Und es gibt Menschen, die haben immer Sichtweise anderer an. Oh, denen geht es nur schlecht. Hey du, warum geht es dir schlecht? Kann ich dir irgendwo helfen? Meinst du nicht, der das macht, denn der hat ja bestimmt auch Probleme. Haben wir auch eine Sichtweise, wenn du diese Sicht, Jesus hatte immer eine Sichtweise für den Menschen der Not, für die Kranken, für die Menschen der Not. Lassen wir uns auch diese Sicht, gucken wir uns weg, mal weg von uns selber. Mir fällt einmal, es gab mal eine riesengroße Heilungskonferenz. Das werde ich einer riesengroßen Heilungskonferenz, war ich dort. Und natürlich ganz viele Rollstühle sind reingefahren worden. Und so nach dem Gottesdienst kann man natürlich Zeugnis, wer ist alles geheilt worden. Da kam ein Mann nach vorne, hat gesagt, ich bin eigentlich nur da, weil ich meinen Freund, der im Rollstuhl sitzt, den wollte ich nur zum Gottesdienst reinfahren. Er hatte keine Möglichkeit, zum Gottesdienst zu kommen. Da habe ich heute ihn gepackt ins Auto rein und haben zu dieser Konferenz reingegangen. Dann habe ich nach vorne hingestellt. Wisst ihr was? Der im Rollstuhl ist nicht geheilt worden. Aber derjenige, der ihn reingeschoben hat, hat gesagt, mein Rücken ist geheilt worden. Mein Fuß ist geheilt worden. Der hat nicht darum gebetet. Der hat gebetet, dass sein Freund vorne geheilt wird. Gott ist anders. Gott sieht es. Merkt ihr das? Lass uns dieses Herz haben, aneinander zu schauen und füreinander einfach den Blick zu haben. Einfach den Blick zu haben für die Nächsten. Ich denke schon, da liegt besonderer Segen auf, wenn wir auf Gott heilt es. Gott ist keine Gebetserhörmaschine. Versteht ihr mich? Nach dem Motto, jetzt muss ich 1000 Gebete haben. Und mein 1001 Mal ist Heilung da. Sondern Gott ist ein Beziehungsgott. Er sieht dein Herz. Und er sieht dein Herz, was der Mensch sich wünscht und wie das ist. Wir sollen mit unseren Reden und unseren Tun das Herz Gottes berühren. Und das ist nicht immer beten. Sagst du, ich bete gerne. Wir sollen mit unseren Reden und unseren Tun das Herz Gottes berühren. Es gab, als Jesus hier auf Erden war, hat Jesus manchmal geweint, was Leute getan haben. Jesus hat mal gesagt, wow, diesen Glauben habe ich von meinem Volk, den Juden, nicht gesehen. Aber dieser Ausländer oder diese Ausländerin, sie kannte die Bibel nicht. Aber sie kannte Gottes. Lass uns das. Du merkst, da liegt so enorme Power dahinter, wenn wir Gott mehr kennenlernen. Und uns immer wieder Gott sagen, Gott, ich vertraue mich dir an. Gott, und ich gehe aus meinem Mittelpunkt heraus. Ich sage es euch gleich, ich selber merke, es gibt Zeiten, wo ich auch wieder im Mittelpunkt trete. Diesen Fehler mache ich leider auch manchmal. Aber wenn ich es merke, bekomme ich Gott, ich gehe raus, bitte. Mittelpunkt meines Lebens, Jesus, bist und bleibst nur du. Nur du allein. Und nur wegen dir allein mache ich alles. Wegen dir allein mache ich alles. Gott widersteht den Hochmütigen. Das heißt, du betest und nichts geschieht. Du betest und betest und betest, nichts geschieht. Aber den Demütigen gibt Gott Gnade, auch wenn du vielleicht manchmal nichts betest. Weil Gott Gott ist. Ja, hab so das wirklich so auf dem Herzen. Im Psalm 51, der berühmte Psalm 51, den David geschrieben hat, nachdem er Ehebruch gemacht hat, eben mit der Bathseba, im Vers 19 heißt es, David hat Ehebruch gemacht, wollte es als erstes vertuschen, hat sogar den Ehemann dann umgebracht, wollte es also perfekt machen, dass gar nicht aufgekommen, aber Gott hat es gesehen und Gott hat einen Propheten hingeschickt, den Nathan, und dann hat gesagt, hey du, hast was, nun Nathan, und David hat Buße getan. Ja Gott, das stimmt. Und dann sagt er, die Opfer Gottes sind ein zerbrochener Geist, ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz, wirst du Gott nicht verachten. Wenn du merkst, dass du einfach die Wahrheit manchmal erkennst, wer du bist. Verstehst du mich? Wenn du erkennst, hey, da bin ich, ist ja nur Stolz dahinter. Oder? Wenn du kennst, hey, ach, ich habe alles verbockt. Ich habe alles verbockt. Gott hilf mir. dieses zerschlagene, zerbrochene Herz, wenn du mit zu diesem, zu Gott hin, dieses Opfer zu Gott hinbringst, ein Herz in Wahrheit, das zerbrochen ist, das wird Gott nicht verachten. Männer und Frauen mit zerbrochenen Herzen, wenn die zu Gott hingehen, da kann man vorstellen, da steht Gott vom Thron auf. Was hast du gesagt? Dieses zerbrochene Herz. Und dieser Segen, wirklich das zerbrochene Herz. Und mir ist eins klar, einfach auch nach so einer Erfahrung. Eben, wo ich war echt so ein zerbrochenes Herz gehabt. Und da ist mir eins bewusst geworden. Solange unser Herz noch nicht zerbrochen ist, tun wir immer noch unseren eigenen Willen. Ob du das betest oder sagst oder proklamierst, solange du noch nicht dieses zerbrochene Herz hast, Gott, läufst du immer noch unseren eigenen Kopf nach. Geht's? Das, im Grunde genommen, versteht ihr mich? Das ist so, es gibt einen Segen des zerbrochenen Herzens. Weil noch zerbrochenen Herzen wirst du Gott neu begegnen. Gott wird sie nicht verachten, Gott wird dir neu begegnen. Halleluja. Halleluja. Wie gesagt, mir hat es schon von Anfang als Christian eben angesprochen, weil eben ich wirklich stolz erzogen worden bin. Und da ist Gott, preis dem Herrn, danke dem Herrn, gnadenlos gewesen mir gegenüber. Da ist Gott gnadenlos und da bin ich Gott eigentlich sehr, sehr dankbar. Ich kenne die Gefahr des Stolzes. Ich kenne die Gefahr des Stolzes. Stolze Menschen richten sich selbst zugrunde, stolze Nationen richten sich selbst zugrunde. Weil sie haben einen Platz im Herzen eingenommen, der eigentlich nur Gott gehört. Gott selber sagt, hey, ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Auch nicht wir selber. Und es ist gut. Ich sage, es ist gut, wenn wir gedemütigt werden. Und ich sage es, Leute, ich weiß das. Es ist aber gut, wenn wir gedemütigt werden. Halleluja. Halleluja, danke Herr für deine Gegenwart. Nehmen wir uns einfach mal Zeit, wo du merkst, ganz wichtig, wenn du das jetzt gehört hast, dass du ehrlich jetzt vor Gott bist. Verstehst du mich, dass du wirklich ehrlich, such nicht, wenn du merkst, es hat mich ein bisschen angesprochen, dann sag, nein. Bei Josef war es bei mir nicht. Nein. Sondern, dass du jetzt wirklich ehrlich vor Gott bist, Herr. Herr, in dieser Sache ging es nur um mich. Oder in jener Sache wollte ich nur gesehen werden. Dass wir wirklich ehrlich vor Gott sind. Sei wirklich ehrlich vor Gott. Und sage ihm und bekenne es wirklich, wo noch Stolz die Motivation war. Und ich kann dir sagen, du wirst Gott neu begegnen, wenn du ein Gebet gesprochen hast, das vor ihm ehrlich ist.
Und auch ich bitte immer Gott, führe mich da heraus. Ich hatte ja eine Haltung schon in mir, Leute. Ich hatte Jahrzehnte eben diese stolze Haltung. Das ist nicht nur einmal mal ein Ereignis genannt, das war der Josef. War. Und dass uns Gott ganz konkret her, führe mich da heraus. Führe mich da heraus. Dass Gott dir konkret Schritte, Dinge zeigt. Dass Gott dir hilft, da rauszukommen. So, Herr, hilf mir, da rauszukommen. Halleluja. Damit unser Leben wirklich ein Leben wird zur Ehre Gottes. Nicht mehr zur Ehre von Menschen, sondern wirklich zur Ehre Gottes.